Ja, ich möchte uns alle im Namen unseres Herrn und Heilandes herzlich begrüßen. Freue uns auch als Familie in eurer Mitte wieder auch zu sein, dass Gott es so auch gefügt hat. Und möchte zu Anfang auch herzliche Grüße von unseren Geschwistern auch übermitteln, auch an euch. Sie lassen euch herzlich grüßen. Es ist so interessant für mich persönlich, wenn man in der Bibel gewisse, ja, will ich mal so sagen, Zusammenhänge irgendwie erkennt. Und so soll ein Gedanke für heute Morgen uns sozusagen als Grundlage dienen, was ich überschrieben habe mit dem Thema Prinzip der Unfähigkeit. Ich weiß nicht, ob wir so mit so einem Prinzip etwas anfangen können. Und wir wollen mal zuerst mal schauen, was bedeutet eigentlich das Wort unfähig? Unfähig, wenn man in das Lexikon auch reinschaut, dann bedeutet es, nicht imstande zu sein, etwas zu tun. Nicht in der Lage zu sein, etwas zu tun, unvermögend zu sein, ein anderes Wort wäre noch ungeeignet, unqualifiziert, untüchtig, unbegabt, untauglich, nicht geeignet für eine Sache. Und jetzt kommt vielleicht ein Wort, das mehr so aus dem Berufsleben, wie hier und da auch hören, wenn jemand nicht kompetent ist, also inkompetent. Diese Person, sie ist einfach unfähig, eine Sache auch zu machen. Und die Frage ist, gibt es so ein Prinzip, dass wir aus der Bibel, aus dem Wort Gottes wirklich auf uns anwenden können? Und ich möchte in dem ersten Schritt dieses Prinzip erklären, der Unfähigkeit des Menschen im Vergleich zu der absoluten Abhängigkeit des Menschen auch zu Gott. Wenn wir uns die Frage stellen, welche Werte zählen bei uns in der Gesellschaft? Braucht jemand überhaupt unfähige Leute? So würden wir, glaube ich, ziemlich schnell zu dem Gedanke kommen, unfähige Leute braucht eigentlich niemand. Wir werden von der Schule an, durch die Ausbildung hindurch, wird uns beigebracht, wir brauchen starke Leute. Wir brauchen Leute, die etwas natürlich lernen. Der Staat, die Gesellschaft investiert zuerst in Kinder, dass sie zur Schule gehen, dass sie Ausbildung machen und dass sie befähigt werden, nachher etwas auch im Berufsleben zu erbringen, gewisse Leistungen auch zu erbringen. Und das mündet eigentlich, dieser ganze Gedanke mündet in dem, dass es für uns sehr viel Wert gelegt wird auf Wissen, auf Selbstbewusstsein des Menschen. Man muss sich durchsetzen im Berufsleben. Vielleicht habt ihr auch diesen Begriff gehört, dass wir eine Ellbogengesellschaft sind. So, man bockt sich sozusagen durch, ja, mit den Ellbogen. Und dazu, ja, muss man eben stark sein, man muss fähig sein. Und die Folge ist einfach, dass der Mensch sagt, wenn er es zu etwas gebracht hat, ich habe es zu etwas gebracht. Ich habe geschafft, eine gewisse Position zu erreichen. Ich habe jenes erreicht. Der Mensch rühmt sich allgemein seiner Fähigkeiten, seiner Gaben, dessen, was er einfach geleistet hat. Das ist einfach das, was wir allgemein in unserer Gesellschaft, in der Welt so sehen. Und wir können ganz allgemein sagen, Alles ist darauf ausgerichtet, dass der Mensch selber im Mittelpunkt steht. Und alles dreht sich um den Menschen herum. Und Gott lehrt uns aber in seinem Wort, dass Gott im Mittelpunkt steht und alles andere um ihn herum sich drehen soll. Und da merken wir schon, es sind diese zwei große Gegensätze, die wir auch in unserer Gesellschaft beobachten. Und so möchte ich uns auch ein Psalmwort vorlesen, Psalm 104. Das ist jetzt die Seite Gottes, wollen wir betrachten. Psalm 104, ab dem 27. Vers. Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinem Odem, so werden sie geschaffen. Das ist die Sicht Gottes auf den Menschen. Wenn Gott seine Hand über den Menschen abzieht, dann ist der Mensch einfach nichts. Der Mensch errühmt sich dessen, wozu er alles fähig ist, alles, was er leisten kann. Und wenn Gott aber seine Hand abzieht, dann ist der Mensch unfähig zu jedem Werk, zu jedem, können wir sagen, sogar Gedanken, ja, der wirklich gut ist. So, das ist so der erste Gedanke. Die Unfähigkeit des Menschen, wenn wir uns betrachten, in dieser absoluten Abhängigkeit auch von Gott. Der zweite Gedanke ist dieses Prinzip der Unfähigkeit, möchte ich jetzt erklären an dem Heilsplan Gottes. Wenn wir Menschen allgemein auch betrachten, dann werden wir feststellen, dass Menschen über alle Nationen etwas im Herzen empfinden, dass es jemand gibt, der über uns steht. Egal, welche Nation es ist, welches Land es ist. Gott hat es in das Herz des Menschen hineingelegt, dass man ein gewisses Empfinden hat. Es gibt jemand, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Menschen empfinden es und versuchen auf ihre eigene Art und Weise, dem irgendwie gerecht zu werden. Manche machen sich Götter aus Holz, aus Stein, aus Metallen, wie auch immer. Beten diese an, verehren diese Götter. Andere wiederum haben Menschen als Vorbild, die besondere Fähigkeiten haben und die scharen um sich einen gewissen Anhang. Aber wahre Erfüllung wird die Seele eines Menschen nie in diesen Dingen finden. Nicht in fremden Religionen, nicht in dem Sinne, wenn wir anderen Menschen als Führern auch nachfolgen. So, für uns, die wir wirklich Heil und Erlösung in Christus empfangen haben, ist das eigentlich ganz, ganz klar. Und doch wissen wir aus gewissen Erzählungen, wie schwer sich Menschen mit dieser Erkenntnis tun. Da habe ich von einer Geschichte auch gelesen. Es war in Amerika gewesen, ein Stamm in Amerika, er hatte einen Brauch gehabt, dass einmal im Jahr haben sie als Dorf ein großes Fest gefeiert und an diesem Fest musste ein Mensch für die Sünden sozusagen des ganzen Dorfes auch sterben. Und sie haben einen schrecklichen Brauch gehabt, wo sie zusammengekommen sind, wo sie gefeiert haben, wo sie gegessen, getrunken haben. Und der Höhepunkt dieses Festes war, dass ein Los geworfen wurde und denjenigen, den es getroffen hat, das war diese Person, die sozusagen jetzt sterben musste. Und sie haben diese Person in große Tücher eingewickelt, sind an den Rand des Dorfes gegangen, da war so ein reißender Fluss gewesen und man hat diese Tücher beschwert noch mit Steinen und hat diesen Menschen mit den Tüchern in den reißenden Fluss geworfen und dann gesagt, nimm weg unsere Sünden, nimm weg unsere Sünden. Und doch wissen wir, dass die Menschen wieder gesündigt haben. Der Mensch von sich aus, er ist unfähig, unfähig in das rechte Verhältnis mit Gott auch zu kommen. Römer 3, Vers 23 sagte sehr deutlich, denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sündern und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Sie sind allesamt Sünder. Wir wissen, dass die Sünde zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. Von klein auf beobachtet man es schon auch an den Kindern. Und es gibt kein anderes Mittel. Es gibt kein anderes Mittel, das Gott den Menschen gegeben hat. Sie sind alle Sünder, aber jetzt kommt die Hoffnung in dem 24. Vers. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Der Mensch, er braucht keine Werkgerechtigkeit. Er muss nicht irgendwo hinfahren, um gewisse Opfer zu bringen. Er muss nur in Reue eigentlich vor Gott zerbrechen. Bekennen ganz frei auch die Schuld. Und Gott hat ja seinen Sohn Jesus Christus auf unsere Erde gesandt. Und dieses Blut, was geflossen ist, wenn das im Glauben angenommen wird, so geschieht dieses große Wunder, der Erlösung, wo der Mensch einfach frei ist von dieser Last der Sünde. Aber der Mensch an sich, er ist unfähig, welchen Weg er auch wählen mag, von dieser Sündenlast loszuwerden. Es gibt nur einen Namen, den Gott den Menschen gegeben hat. Und das ist der Name Jesus Christus. Das war jetzt der zweite Gedanke. Ja, diese Unfähigkeit des Menschen, etwas zu seinem Heil beizutragen. Jetzt wollen wir einfach mal so drei Personen der Bibel betrachten. Und an ihnen auch lernen, was es bedeutet, auch dieses Prinzip der Unfähigkeit. Wir wollen mal Apostelgeschichte 7 aufschlagen. Und hier gibt uns Stephanus einen wunderbaren Überblick, möchte ich so sagen, über die Geschichte des Volkes Israel. Und wir wollen jetzt Mose betrachten. Apostelgeschichte 7, von dem 22. Vers könnte man bis zum 34. Vers auch lesen. Und ich denke, uns sind diese Zusammenhänge bekannt. Mose als ganz kleines Kind wurde ja in das Haus des Pharao gebracht. Und, wir wollen jetzt hier lesen, ab dem 22. Vers, und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Aber als er 40 Jahre alt wurde, dachte er, nach seinen Brüdern, den Kindern Israel, zu sehen. Und dann ist uns diese Geschichte bekannt. Er sieht ein, dem Unrecht geschieht, und er greift hier ein. Möchte sozusagen Gerechtigkeit auch wirken und merkt, ja, der hat ja jemand totgeschlagen, verscharrt ja diesen Menschen im Sand und hofft, dass das Ganze ja nicht auftaucht. Den nächsten Tag sieht er, wie zwei Israeliten miteinander streiten und er möchte wieder sozusagen den Brüdern helfen und er sagt dann auch einer in dem 27. Vers, Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Und was ist Mose übrig geblieben? Er ist geflohen. Er ist geflohen in das Land Midian. Und der 25. Vers, er bringt es so deutlich zum Ausdruck, wie es hier heißt. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung geben wollte. Aber sie verstanden es nicht. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Mose, ich möchte mal so sagen, all die Schuld oder für das, dass es nicht so alles geklappt hat. Er hat doch gute Absichten gehabt und ja, das ging nicht gut aus. Und er hat dann die Schuld irgendwie bei anderen gesucht. Mensch, meine Brüder, ich wollte ihnen helfen, aber sie haben einfach nicht erkannt, dass Gott durch mich doch wirken wollte. Aber wie war es tatsächlich gewesen? Mose war zu diesem Zeitpunkt unfähig, in den Augen Gottes, um dieses Werk auszurichten. Er dachte, in seinen Augen wäre er fähig. Er hat doch schließlich eine Ausbildung gehabt, gelehrt in aller Weisheit der Ägypter und war mächtig in Worten und Werken. Allein dieser Vers, er drückt so eine Tiefe aus. Das war nicht ein schüchterner Mensch hier gewesen, sondern mächtig in Worten und Werken. Das war ein gestandener Mann, der 40 Jahre alt war, der mitten im Leben stand und der sozusagen auch diese Last natürlich schon von Gott aufs Herz gelegt bekommen hat. Aber er hat hier in menschlicher Art und Weise angefangen zu wirken. Aber Gott hat einen anderen Plan mit ihm gehabt. Es hat ganze 40 Jahre noch gebraucht im Land Midian, wo er Mose zubereitet hat. Und jetzt ist die Frage, ab welchem Zeitpunkt war eigentlich Mose fähig? Wann hat Gott sozusagen gesagt, ja, jetzt ist Mose fähig, das Volk auch zu führen? Es gibt da einen Vers, der etwas später steht, in 4. Mose 12, Vers 3. Da heißt es, der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf Erden. Und meine Lieben, das ist der Schlüssel unseres Themas. Wenn wir uns betrachten, Mose, derjenige, der mächtig war in der Weisheit, der Ägypter erzogen, der mächtig war in Wort und auch in den Werken, da heißt es von diesem Menschen, der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle, wisst ihr, nicht nur Israeliten, sondern da heißt es, als alle Menschen auf dieser Erde. Und die Frage ist ja, wie passt es überhaupt zusammen? Ein Mann, der die größtmögliche Bildung der damaligen Zeit genossen hat, der wirklich im Leben stand, und das sind seine Brüder. Versklavt, das heißt, die mussten niedrigste Arbeiten ausführen. Und er stellt sich in seinen Augen, rechnet er sich unter seine Brüder. Wisst ihr, und das ist der Schlüssel dieses Themas. Gott macht erst dann jemand oder rechnet jemand für fähig, wenn jemand in seinen Augen, in seinen eigenen Augen niedrig und gering ist. Wir wollen ein zweites Bild neben David betrachten. Von ihm heißt es, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn wir so die Geschichte betrachten, Davids, steht ja so viel von ihm beschrieben, da können wir sagen, also diese Persönlichkeit, sie ragt förmlich heraus, ja, von so vielen anderen. Ein Mann Gottes, den Gott auf eine besondere Art und Weise gebrauchen konnte, damals zur Blüte des Volkes Israel, wo uns so viele Psalmen von ihm auch festgehalten noch sind, die uns heute noch, heute eine große Ermutigung, Wegweisung, Tröstung auch sind. Ein ganz besonderer Mensch, der im Bereich der Musik, der Dichtung, wenn wir überlegen, welche Kriege er geführt hat, nicht nur, dass er selber tapfer war, sondern diese Fähigkeit, auch andere Menschen zu führen, das war ganz besonders bei ihm ausgeprägt. Ein Herrscher, ein König. Also ich glaube, das können wir nicht mehr toppen sozusagen. Ein Mensch, der einen besonderen Einfluss auch ausgeübt hat. Der besaß Geschicklichkeit, hat Gaben, Talente, außerordentliche Fähigkeiten gehabt. Und von diesem Menschen lesen wir immer wieder, dass er das Angesicht des Herrn gesucht hat. Lasst uns mal Psalm 27 aufschlagen, den 8. Vers. Psalm 27, mein Herz erinnert sich an dein Wort. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Darum suche ich, Herr, dein Angesicht. Und wisst ihr, dieser Entschluss, den ich hier nur so kurz zusammenfassen möchte, da können wir jetzt viele Geschichten anführen. So, David muss irgendwie in den Krieg ziehen. Philister greifen auch an. Und an so vielen Stellen lesen wir, und er befragte das Angesicht des Herrn. So, darf ich gehen? Soll ich nicht gehen? Und das ist so besonders, wenn wir doch betrachten, er hat doch Helden gehabt bei sich. Helden, die bis ins Einzelne beschrieben sind, wie fähig diese Leute waren. Kriegsleute um sich gehabt, wo man gesagt hätte, Mensch, also David selber hat es an Mut nicht gefehlt. So viele fähige Leute um sich herum. Und er rechnet das alles für nichts. Und er kommt zu Gott und sucht sein Angesicht und fragt, Herr, soll ich in den Kampf gehen oder nicht? Er hat sich persönlich sozusagen seine eigene Fähigkeiten nicht für würdig erklärt, um ja, gewisse Siege nach Hause auch zu fahren. Sondern ihm ging es darum, wenn Gott vorangeht, wie es bei Mose war, ja, erst dann sozusagen werde ich hinter dir auch gehen. Die dritte Person wollen wir Paulus betrachten. Apostelgeschichte 22 ist auch eine sehr schöne Zusammenfassung dessen, seine Verteidigungsrede. Und da sagt er von dem ersten Vers, Apostelgeschichte 22. Ihr Männer, Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung vor euch an. Als sie aber hörten, dass er auf Hebräisch zu ihnen redete, wurden sie noch stiller. Und er sagte, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus, in Zilizien, und in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels erzogen, gelehrt mit allem Fleiß im väterlichen Gesetz, und war ein Eiferer für Gott, genau wie ihr es heute alle seid. Ich war ein Eiferer für Gott und gelehrt zu den Füßen Gamaliels. So erklärt er selber seine, kann man sagen, Autobiografie. Wenn wir bedenken, eine der besten Ausbildungen, die man damals so als Pharisäer auch bekommen konnte. Und die Frage ist, dieser Mensch, der so viel gelernt hat, und der dazu noch eifrig war, war er fähig, in den Augen Gottes etwas in seinem Reich zu tun? Er war unfähig gewesen. Er sagt es weiter in den Versen 7 und 8, wie Gott ihn angesprochen hat, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich antwortete aber, Herr, wer bist du? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Und schaut mal, erst als Paulus zusammengebrochen ist vor Gott, als er ein Kind Gottes wurde, als Gott ihm die Ausrüstung gegeben hat, erst dann war er ein fähiges Werkzeug in der Hand Gottes gewesen. Und wir wollen jetzt einige Verse betrachten und bei Apostel Paulus kommt es besonders deutlich, dieses Prinzip auch rüber. Gott hat ihm sehr früh doch sofort den Auftrag gegeben, du sollst das Evangelium verkündigen. Und jetzt kommen diese Verse, die wir auch bereits in der Einleitungswort auch gelesen haben. Und ich möchte jetzt nur ab dem dritten Vers uns noch das Ganze vorlesen. 1. Korinther 2, ab dem dritten Vers. Hier beschreibt Apostel Paulus, wie er bei den Korinthern war. Und er erinnert sie und sagt, ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht und mit großem Zittern. Mein Wort und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Eigentlich ganz besonders. Wie kann das sein? Gott gibt einem Menschen den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Ein Mensch, der so viel Weisheit hatte. Und er sagt in den ersten Versen so, die Weisheit, die menschliche Weisheit hat er beiseite gelegt und er hat nur Jesus Christus, den Gekreuzigten, verkündigt. Und dann aber in dieser Herzenshaltung, dass er sagt, ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht und mit großem Zittern. Meine Frage ist, meine Lieben, passt das zusammen? Gott gibt den Auftrag, Gott befähigt einen Menschen und der Mensch sagt, Mensch, ich war in Furcht, ich war in Zittern mit großer Schwachheit. Hat er das Wort gebracht? Es gibt eine andere Stelle, 2. Korinther 12, Vers 9. Da geht es um den Zusammenhang, dass Gott ja dem Apostel Paulus besondere auch Offenbarungen gegeben hat. Und er beschreibt es, lasst uns mal ab dem 7. Vers auch lesen. Und damit ich mich nicht wegen der hohen Offenbarungen überhebe, ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, nämlich ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und jetzt kommt die Antwort. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Hier ist jetzt wieder dieser Schlüssel. Meine Kraft, Gottes Kraft, ist nicht in starken Menschen, sondern in den Schwachen mächtig. Und jetzt fragen wir uns, wie funktioniert das wieder? Das ist genau entgegengesetzt allen Prinzipien, die wir in dieser Welt hier kennen. Ein Mensch, der erfolgreich sein möchte, der muss stark sein. Und hier sagt Gott, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die neue Genfer Übersetzung bringt vielleicht den einen oder anderen Gedanken in dem 9. Vers nochmal deutlicher hervor. Da heißt es so, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ein völlig entgegengesetztes Denken, ein Prinzip, das mit unserem natürlichen Verstand eigentlich völlig unvereinbar ist. In Philipper 4, Vers 13 sagt Apostel Paulus dann eigentlich, ja, möchte ich fast sagen, so den Höhepunkt dieses Gedankens, den er im praktischen Leben so ausgelebt hat, auch angewandt hat. Und hier heißt es Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und dann kommt ein Komma und dann kommt er durch wen? Da steht einfach Christus. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Jetzt wollen wir, Geschwister, einfach so ganz kurz noch, was bedeutet dieser Gedanke, dieses Prinzip im praktischen Leben? Wie wollen wir das Ganze anwenden? Der eine Gedanke wäre, was man hier und da auch so hört, ja, wenn das so ist, wenn Gott ja in den Schwachen mächtig ist, so, dann muss ich mich ja irgendwie kleinreden, muss mich schwach sozusagen reden. Und in gewisser Weise beruft man sich vielleicht auch auf Johannes 5, Vers 15. Eine sehr bekannte Stelle auch, da heißt es ja, ohne mich könnt ihr nichts tun. Oh, was heißt, wie können wir nichts tun? Wir können doch sehr vieles leisten im Leben. Wie können wir nichts tun? Und wir können, glaube ich, das eine sagen, wir können nichts zur Ehre Gottes tun. Wir können sehr viel in menschlicher Art und Weise in unserem natürlichen Leben eifern. Wir können viele Sachen machen, wo vielleicht andere Menschen uns loben und auf die Schulter klopfen. Aber ohne Christus können wir nichts tun, was zur Ehre Gottes gereicht. So, und jetzt ist ja einfach die Frage, wenn ich nichts tun kann, wenn ich eigentlich schwach sein soll, was soll man dann eigentlich machen? Wir lesen durch das Wort hindurch, dass auch das Evangelium den Menschen gebracht werden soll. Und das hat Gott über welchen Weg eigentlich beabsichtigt, den Menschen zu bringen? Wollte er hohe Erscheinungen kommen lassen? Oder wollte er, dass Engel den Menschen erscheinen? Oder wie soll das Evangelium weitergebracht werden? Geschwister, so aus der Mitte, Mann. Ja, in Schwachheit ja, aber er wollte das über Menschen tun. Er wollte das über mich und über dich tun. Da sollte kein Engel jetzt kommen, sondern das Wort ist uns gebracht. Christus hat alles getan. Und jetzt braucht Gott mich und er braucht dich. Aber wir können doch nichts, wir sind doch schwach. Jetzt ist die Frage, wie soll die große Aufgabe eigentlich gemacht werden? Lass uns mal noch Lukas 1, Vers 37 aufschlagen. Hier erscheint ja der Engel der Maria und kündigt ihr die Geburt Jesu auch an. Und er sagt hier, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Oh, das ist jetzt mal der völlige Gegensatz dessen. Ja? Und jetzt wollen wir einfach ganz kurz so die zwei Seiten betrachten. Einmal dieser Mensch, der einfach unfähig ist, überhaupt etwas zu machen. Und dann hier Gott, Christus, unser Herr und Heiland, der von sich selber sagt, so, bei mir ist kein Ding unmöglich. Und dieser Gott, der hat einen Auftrag für einen jeden Einzelnen von uns, an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, ein Vorbild, ein Segen, ein Licht sein. Er hat uns Menschen anvertraut, lasst uns mal in die Familien denken, dass wir unsere Kinder erziehen. Das ist eine Verantwortung. Gott hat uns Aufgaben in der Gemeinde anvertraut. Diese Aufgaben sollen getan werden. Aber wir können doch nicht, wir sind doch zu schwach. Wir wissen nichts. Wir wissen nicht, ob wir rechts, ob wir links gehen sollen. Und wenn ich ja nichts weiß, dann setze ich mich hinten hin und warte, bis irgendjemand anderes das tut. Das ist vielleicht die eine so extreme Einstellung. Aber wisst ihr, da gibt es wieder andere Leute, die mutig sind, die vorwärts, eine Aufgabe muss getan werden. Und wahrscheinlich wie bei Mose muss dann Gott hier und da die Handbremse ziehen. Und der Schlüssel all dessen ist sozusagen diese tiefe Herzensdemut. Und wenn Gott solche Menschen findet, dann passt die eine Seite, dass der Mensch sich wirklich unwürdig in seinen Augen sieht, und da ist dieser große, dieser starke Gott. Und hier dazwischen ist die Frage, wie soll das Ganze verbunden werden? Und da gibt es ein kleines Wort, das heißt Glaube. Wir kommen um dieses Wort nicht umhin. Wir müssen alle Verheißungen im Glauben fassen. Wir müssen sogar zum Heil müssen wir Glauben haben. Das geht gar nicht anders. Jemand hat mal so bildlich gesprochen, Gott hat jemand Aufgaben anvertraut und die Person hat sich so gefühlt, als ob das große Schuhe sind, die einem einfach zu groß sind. So, und wie will man mit zu großen Schuhen rumlaufen? Das passt einfach einem nicht. Aber Gott gibt Gaben, Gott gibt die nötige Kraft und Gnade, dass man auch in diese Aufgabe hineinwachsen kann. Aber hier ist so dieser Unterschied, dass manche dann sagen, nö, also die Sache ist zu groß für mich, ich kann es nicht und überhaupt bin ich so klein, ich kann es einfach nicht. Aber hier ist der Glaube. Der Glaube ist wichtig. Wisst ihr, wenn Gott uns eine Aufgabe anvertraut, dann wird er uns keine Last auflegen, die für uns persönlich so groß sein wird. Er wird uns Weisheit geben, er wird uns die nötige Kraft und Gnade geben. Aber lasst uns nur nicht denken, und das wissen wir als Menschen, die wir schon länger Gott dienen, dass wir alles im Voraus wissen, wie alles laufen wird und dass wir schon im Voraus alles wissen. Das wissen wir nicht. Gott möchte uns immer für den nächsten Schritt die nötige Weisheit, die nötige Kraft und Gnade geben. Was er aber von uns braucht, das ist diese Bereitwilligkeit, den Schritt tatsächlich im Glauben zu gehen. Und so möchte ich eigentlich zusammenfassend diesen Gedanken auch so formulieren. Wir brauchen einerseits eine, ich sag mal, realistische Einschätzung dessen, was wir können. Und das meine ich nicht realistisch, was unser Kopf uns sagt, welche Fähigkeiten ich habe, sondern realistisch auf Grundlage des Wortes Gottes. Dass ich genau weiß, Johannes 5, 15, Vers 5, da heißt es, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das muss mir klar und deutlich sein. Und wisst ihr, in dieser demütigen Herzenshaltung gehe ich sozusagen in den Tag hinein. Und Gott gibt mir Aufgaben, Gott gibt mir Pflichten. Und ich muss jetzt sozusagen, ja, die Aufgabe muss getan werden. Da muss ich sozusagen diese Kraft Gottes, diese Gnade Gottes auch ja, im Glauben anzapfen, darf ich so sagen. Im Gebet einfach zu Gott kommen, dass er die nötige Weisheit geben möchte, dass er die nötige Kraft und Gnade geben möchte. Und dann wird Gott schon für den Segen, für das Gedeihen, für das Gelingen auch sorgen. Es gibt noch einen anderen Gedanken. Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft. Wir müssen etwas wirken, wir müssen etwas tun. Und dieser Gedanke, dass wir etwas machen müssen, ja, wir haben ja eigene Kraft, wir haben Ideen, Gedanken, so, das liegt irgendwie in uns drin. Und ja, Gott gibt uns auch Aufgaben, auch in seinem Wort, wenn wir nur, ich sag mal, den Missionsauftrag auch betrachten, wir müssen etwas tun. So, und der Mensch, er marschiert dann los. Und die Frage ist, sollten wir immer sagen, wir müssen, wir müssen, wir müssen? Oder sollten wir in dem Sinne fragen, Gott, was soll ich für dich persönlich tun? Und Gott möchte vielleicht einfach sagen, uns persönlich, weißt du, eigentlich musst du gar nichts machen. Was ich von dir möchte, das ist ein Werkzeug, das sich selber für unfähig sieht, und das, dieses Werkzeug möchte Gott einfach nehmen, der möchte einen jeden Einzelnen von uns nehmen, er möchte arbeiten an uns, er möchte diese Bereitwilligkeit für uns, das braucht Gott. Und dann sagt er zu uns, tue dein Bestes. An dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat, tue heute dein Bestes. In aller Aufrichtigkeit, Demut und bleibe, jetzt bildlich gesprochen, uns unter dieser gewaltigen Hand Gottes. Denn er ist mächtig, der ist groß. Und ihm ist kein Ding unmöglich. Und das ist so dieses Prinzip, das mir so groß geworden ist. Wir selber müssen nichts leisten. Dieser Leistungsdruck, der uns sozusagen durch die Gesellschaft aufgebürdet wird, du musst, wir müssen nichts tun. Aber es gibt Aufträge und wir sagen, Gott, wenn es dein Wille ist, gut, dann musst du halt die Gnade geben, die Weisheit. Und dann wird das Werk auch gelingen. Und so wünsche ich, dass dieses kurze Wort, dieses Prinzip der Unfähigkeit, das eigentlich nicht so ja in der Bibel drinsteht, aber aus den Zusammenhängen können wir das so entnehmen, dass es ja in unserem täglichen Gottdienst eine Hilfe ist. Gott segne uns. Amen.